Guten Morgen. Zunächst möchte ich meinen Dank zum Ausdruck bringen vor der gesamten Gemeinde, gegenüber der Gemeindeleitung, für die Möglichkeit, in diesen Wochenende hier gewesen sein zu dürfen, für das entgegengebrachte Vertrauen. Mein Dank geht auch an jeden Einzelnen, der Möglichkeit hatte, in den Tagen dabei zu sein. Ich hoffe, ein Stück weit hat dir etwas gedient von dem, was du hast hören können. Es geht nicht darum, ob jemand das Richtige allein sagt, sondern auch das, was im Herzen zurückbleibt. Und wenn es nicht für euch alles hängen geblieben ist, so vertraue ich immer dem Heiligen Geist, dass das hängen geblieben ist, was wichtig war aus Gottes Sicht, dir mitzugeben, damit du ein Verständnis hast zum prophetischen Wirken zu deinem Leben hin und möglicherweise auch prophetisches Wirken durch dein Leben hindurch, damit du eine große Entspanntheit gewinnst im Umgang mit Prophetie und prophetisches Wirken. Heute Morgen habe ich eine Botschaft aus dem Neuen Testament. Ich bin so richtig froh geworden. Ich habe so verschiedene Gemeinden dienen dürfen und da komme ich dann das gelegentlich doch mal wieder hin. Und dann sagt schon mal so ein Pastor, also wir erwarten wieder, dass der Armando aus dem Alten Testament einen Text hat. Aber ich sage, ich kann auch aus dem Neuen. Aber es ging manchmal so wie um das Prophetische und er war halt mit dem Alten viel dabei. Aber es geht auch aus dem Neuen. Und heute Morgen geht es um einen Text aus dem Neuen Testament. Wir leben in einer Gesellschaft, um die es darum geht, dass wenn man sich einsetzt, wenn man Initiative ergreift, wenn man was tut, dann muss das Ganze doch irgendwie ein Ergebnis zeigen. Das soziale Gefüge von Marktwirtschaft und diese Dinge läuft und funktioniert, dass durch Einsatz irgendwas mal rüberkommt. Und wenn man einen Gewinn hat, wenn man eine Ernte sieht, wenn man einen Erfolg sieht, ja, dann war man gut. Dann war man richtig. Dann hat man das so richtig gemacht. Nun gelten im Geistlichen andere Gesetze, andere Wirksamkeiten, andere Arbeiten und Vorgehensweise, als die, sag ich mal, so in der Welt Erfolgsversprechen sind. Und es gehört leider dazu, nicht leider, sondern es ist halt, weil wir auch ein Stück weit gesellschaftsmäßig geprägt. Ich sag immer, es gibt so eine dem Gebiet wohnende Theologie. Es gibt manche theologische Äußerungen und Ansichten, die kannst du auch nur in Europa, in den USA sprechen. Aber woanders passt das nicht, weil das soziale Umfeld und Gefüge und die Gesellschaft, in der man ist, irgendwie passt die Lehre nicht hinein. Wobei es einen eisernen Grundsatz gibt, das Evangelium und das Verkündigung und eine Theologie muss weltweit gleich verkündigt werden können und hineinpassen. Sonst ist es keine Theologie nach dem Herzen Gottes. Und deswegen gibt es keine regionale, sondern ein weltumspannendes Evangelium. Ich muss eine Theologie an jeden Winkel dieser Erde verkündigen können. Und jeder muss sagen können, ja, ich habe verstanden, ich kann es nachvollziehen, ich kann es annehmen. Und deswegen gilt auch heute Morgen, ich möchte dir Mut machen. Vielleicht warst du in verschiedenen Weise, so Gott es geführt hat, mal in einem Art von Zeugnis tätig. Hast Gelegenheiten erkennen dürfen, hast Gelegenheiten gehabt, Menschen ein Zeugnis sein zu können. Du warst unterwegs, auch als Gemeinde, hast dich eingesetzt vor Ort und wo auch immer. Und was sieht man? Doch nicht so die Frucht des Einsatzes. Und die Folge ist, dass wir uns dann sagen und denken, es war doch irgendwie vergeblich. Irgendwie hat man möglicherweise es nicht richtig gemacht. Da hat es möglicherweise an der falschen Vorbereitung gelegen. Hat es an der mangelhaften Hingabe gelegen. Vielleicht fehlt es an der ausreichenden Fasten- und Gebetszeit. Es kann doch nicht sein, dass man so viel investiert und es erscheint so wenig Ertrag. Das kann als Gemeinde, als Bewegung sein, wenn man in ein Land hineinwirkt, in eine Stadt. Das kann auch in den Einzelpersönlichkeiten sein, die zeugnishaft gedient haben, unterwegs sind. Und dann schaust du hin und sagst, was habe ich nur falsch gemacht? Das kann doch gar nicht anders sein. Denn wenn ich was richtig mache, muss ich dich doch auch richtig gut zeigen. Dann sage ich dir Folgendes. Du hast nichts falsch gemacht. Lass dich nicht unter Druck setzen. Und wer ist das beste Vorbild dessen, wenn wir wissen wollen, wie Dienstgaben im fünffälligen Dienst sein können und wie sie tun sollen? Und wer ist für uns der beste evangelistische Vorbild? Jesus. Ah, das kann es doch gar nicht sein, oder? Nee, war also Jesus zum Vorbild. Und dieser Jesus ist im Reisedienst. Wie kann das anders sein? Wissen wir ja alle, ja? Er durchzog die Lande und verkündigte. Und so heißt es in Markus 6, Vers 1. Und er ging von dort weg und kam in seine Vaterstadt und seine Jünger folgten ihm nach. Jesus kehrt nach Hause zurück, dort wo er geboren und zu Hause zunächst war. Und jetzt kommt er zurück in seine Stadt und macht nichts anderes, wie er woanders auch getan hat. Damit wir uns klar verstehen, wir sind Menschen, wir sind Freunde im Herrn, wir sind treu im Herrn, aber wir haben auch Phasen, wo wir auftanken müssen beim Herrn. Da sind wir nicht immer mobil, frisch, ausgeruht. Wir brauchen auch mal so eine Erfüllung Geist, wir brauchen eine Berührung des Geistes, die uns mal wieder so richtig hochhebt und dann können wir wieder durchatmen und dann starten wir wieder. Jesus war 100% perfekt. Er brauchte keine Zeit, ich muss mich erstmal wieder beim Vater auftanken. Jesus war immer 100% in der Salbung des Heiligen Geistes unterwegs. Das heißt doch eigentlich, dort wo er auftrat und wo er hinkam, brach er oder hätte doch alles, was ein Widerstand ist, alles was er tat, musste doch sozusagen nur so hindurchgehen durch die Menschen. Kann das sein, dass man einen Jesus einschränken kann? Kann man sein, dass man dann mit Gespräche führt des Glaubens und die Menschen reagieren darauf? Kann das sein, dass man als Gemeinde oder als Bewegung aktiv ist und man gewinnt Menschen und dann macht man nichts anderes als davor auch und man hat ein ganz anderes Resultat und dann schaut man hin und sagt, was haben wir übersehen? Wo können wir besser werden? Ich sage, wir sind alle gut, sehr gut. Und ich sage dir auch jetzt schon gleich, ich begründe das noch weiter. Die Resultate und Ergebnisse deines Dienens und Einsatzes für den Herrn hast du nicht in der Hand. Du kannst da nichts dran machen. Jesus zu Hause. Und als der Sabbat kam, fing er an zu lehren in der Synagoge. Und viele, die zuhörten, verwunderten sich und sprachen, woher hat er das? Und was ist das für eine Weisheit, die ihm gegeben ist? Und solche mächtigen Taten, die durch seine Hände geschehen. Sie kannten Jesus als den, der heranwuchs. Aber sie kannten den Jesus, den sie ihnen begegnete, jetzt, da, zu der Zeit noch nicht. Und wunderten sich und sagten, wo hat er diese Power? Was ist das für einer? Was ist das für ein Mann? Wenn Menschen mit dir ins Gespräch kommen, über Gott und den Glauben, wo auch immer die Gelegenheit ist, und ich kenne dich leider nicht von deinem Glauben, wenn sie wundert sein und sagen, was glaubst du, was ist da los? So kenne ich ihn gar nicht. Was erzählt er da? Und jetzt pass auf, immer dann, wo du rausgehst oder aus dir herauskommst zu Menschen hin, gibt es immer eine Reaktion. Immer. Derer, auf die du triffst. Und wie die Reaktion derer ist, auf die du triffst, das hast du nicht in der Hand. Du musst wissen, und das soll dich abholen, und ich möchte dich bewahren vor Enttäuschungen in die Zukunft, aber ich möchte auch die abholen, die in der Vergangenheit oder von der Vergangenheit enttäuscht und sagen, ich eigne mich wohl nicht. Da habe ich wohl das nicht richtig gemacht. Da habe ich wohl nicht die richtigen Worte gefunden. Da war es wohl nicht ganz richtig. Weil die dir begegnet sind, anders reagiert haben, als du erhofft hast, geglaubt hast, Gedanke, gebetet hast. Das kann nicht sein. Da muss ich nicht prüfen. Da muss ich das wohl nicht gut gemacht haben. Ich sage dir, du hast es sehr gut gemacht. Nur derer, denen du begegnest, haben reagiert, wie es in ihnen ist, zu reagieren. Und das steuerst du nicht. Denn es gibt eine Reaktion derer, die auf Jesus treffen. Sie sagten, was ist denn das für einer? Und jetzt kommt die Erklärung, warum reagieren sie so auf ihn und auf seinen Dienst, der nicht sich unterscheidet von anderen Orten, wo Jesus bereits schon war. Du bist immer der und die gleiche, wie es dir geschenkt und gegeben ist, Zeugnis zu sein. Aber die Reaktion wird immer eine andere sein. Und es liegt nicht an dir. Ich wehre mich dagegen.
Und ich verkündige was anderes als das. Du musst das folgen. Du musst das machen. Du musst das machen. Wir müssen gar nichts machen. Ich muss ein brennendes Herz für Jesus haben. Und den Heiligen Geist vertrauen. Und dann nehmen wir die Gelegenheit. Ich komm da noch zu. Und dann nehmen wir die Gelegenheit, die er schenkt. Und dann gibst du, was dir gegeben ist im Geist an Möglichkeiten. Da sprichst du, so wie es dir ist. Und dann wirst du sehen, welche Frucht daraus entsteht. Ich komme dazu. Die Frucht dessen, was daraus wird, hast du nicht in der Hand zu bewirken. Und deswegen gibt es keine Erfolglosen im Reiche Gottes. Du warst in der Vergangenheit, egal wo die Gelegenheiten waren, warst du nicht erfolglos. Begründe dir das auch. Und jetzt sagten sie, ist er nicht der Sohn, nicht der Zimmermann Marias Sohn und der Bruder des Jakobus und Josefs und Judas und Simon, sind nicht auch seine Schwestern hier bei uns? Manche wissen gar nicht, dass Jesus Geschwister hatte. Soll es so geben, ja? Und was gab es für eine Reaktion auf den Dienst von Jesus? Und sie ärgerten sich an ihm. Mit Ärger musst du rechnen, wenn du deine Stimme für den Herrn erhebst und mit dem Herrn unterwegs bist, Menschen zu erreichen. Ärger bleibt nicht aus. Und damit ist nicht gesagt, dass du das nicht richtig gemacht hast in der Vorgehensweise, sondern die Reaktion derer, die dir begegnen, gibt eine Reaktion und die kann Ärgernis sein. Das soll dich nicht irritieren. Das gehört dazu. Und sie ärgerten sich an ihm. Wir sehen daran, du kannst es noch so gut machen. Und Jesus konnte man wahrlich keinen Vorwurf machen. Ich bin davon überzeugt, als er heranwuchs zu Hause, hier in seiner Heimatstadt, und der Apfel des Nachbars Garten fiel in den Garten des Josef, da hat er den aufgehoben und hat rübergebracht, gesagt, das ist nicht unser Eigentum, ich bringe das zurück. Jesus war moralisch einwandfrei. Ich weiß um die Moralität, ich weiß, dass Christen ein Vorbild sein sollen, in allen Bereichen, wo sie Funktion haben, aber du kannst noch so moralisch sauber sein. Unangreifbar. Jesus war unangreifbar moralisch. Und dennoch kommt es zum Ärger. Das sagt nichts darüber aus, dass du nicht richtig gewandelt und nicht richtig lebst. Und sie ärgerten sich an ihm. Und dann, Jesus aber sprach zu ihnen, ein Prophet geht nirgends weniger als in sein Vaterland und bei seinen Verwandten und in seinem Hause. Warum gab es diesen Ärger? Und jetzt kommt was ganz Entscheidendes. Es gibt immer zwei Sichtweisen, wie Menschen, die auf reagieren auf dem, was du ihnen von Jesus sagst. Die einen werden sagen, oh, was ist das? Interessant, ich höre zu. Was ist das für ein Glaube? Was kann der mir bringen? Und anderer wird sagen, glauben kann jeder was. Also das sagt gar nichts aus. Der eine sagt, das ist richtig und der andere sagt, das. Und da weiß man selber gar nicht mehr so recht klar. Mach du mal deinen Glauben. Warum gab es jetzt, was jetzt kommt, diese Trennung? Das will ich dir sagen. Die einen sahen in Jesus den Sohn des Zimmermanns und die anderen sahen in ihn Sohn Gottes. Das macht zwei Unterschiede aus. Dementsprechend ist die Wirkung Gottes im Leben dieser Menschen. Du beeinflusst nicht die Herzenseinstellung derer, denen du begegnest. Du entscheidest nicht darüber, wie sie das Evangelium wie annehmen, verarbeiten und damit umgehen. Du hast nur Zeugnis zu geben. Und das überall. Betrachte Folgendes. Jesus hat nicht gesagt, da er ja allwissend ist, wir nicht. Wenn wir starten, sag ich mal, und die Gemeinde was vorhat, vor Ort zu gehen, dann weißt du nicht, welches Ergebnis wir das haben. Wir sind ja nicht Gott. Aber Jesus wusste immer, wo er auch war, was ihm begegnen wird. Und ich komme noch zu einem anderen Bibeltext in diesem Kapitel. Jesus sagte nicht, ach was, ich fühle ja auch wie ein Mensch, ne? Kann mir auch so manches umgehen, weil ich ja vorher schon weiß. Also ich gehe da erst gar nicht nach Hause. Da gibt's nur Ärger. Da gibt's Unverständnis. Da halte ich mich raus. Jesus ging überall hin. Du gibst überall dort Zeugnis, wo Gelegenheiten sind. Unabhängig davon auch, wie deine Erfahrungen sind. In der Vergangenheit. Du ergreifst Gelegenheiten. Das ist das, was wir als Verantwortung haben. Und damit ist die Verantwortung erledigt. Ganz einfach und schlicht. Und er konnte dort nicht eine einzige Tat tun, außer dass er wenigen Kranken die Hände auflegte und sie heilte. Jesus wollte nicht wenigen heilen, er wollte alle dort heilen. Aber Jesus, was ist mit dir los? Ich habe gehört, du bist ein ganz großer, starker Mann, der Tote auferweckt, Blinde sehend macht, Taube hören. Also wirklich, da bleibt ein Wunder, reizt sich ans andere. Nun will ich doch mal sehen, wie gut du wirklich bist, begleite dich hier Und was muss ich feststellen? Tja, ja, das ist doch auch nicht so ganz, wie die Leute von ihm reden. Jesus, hast du da vielleicht nachgelassen in der Salbung? Ist da so ein bisschen Sünde in dein Leben gekommen? Die Vollmacht ist die gleiche. Und er tat nur wenige Wunder. Warum? Um ihrer Haltung willen. Du brichst die Haltung eines anderen Menschen nicht. Was tat Jesus? Er respektierte die Haltung derer, denen du begegnest. Jesus gab ein Angebot der Bekehrung, der Heilung und nicht mehr. Und so wie die Menschen auf die Botschaft und auf sein Angebot eingingen, so erlebten sie Heilung und Errettung. Nicht anders. Er hat nicht gesagt, ich will mich in dieser Stadt erst recht beweisen. Ich will in das goldene Buch der Stadt mich eintragen. Gerade hier zu Hause, da werde ich mal so richtig auf den Tisch hauen. Da werde ich mal so richtig meine Macht demonstrieren. Passt mal auf, komm da noch zu. Jesus sagte nicht, ich umbete diese Stadt so lange, bis ich durchgebrochen bin. Und die Dämonen über diese Stadt, die breche ich, die binde ich. Wo steht das eigentlich? Jesus ist mein Vorbild. Jesus ging. Jesus verkündigte. Und dann kamen Menschen und reagierten. Und hat Jesus gesagt, so wie diese reagieren, nur so kann ich ihnen dienen. Nur so kann Menschen Jesus erkennen, annehmen und verstehen und wollen, wie sie reagieren. Aber du bittest an. Und da, wo in Enttäuschung in der Vergangenheit waren, wo du aktiv warst, wo du nach dem Katalog, wie erreiche ich den letzten Unbekehrten, damit alle dann auch errettet sind, Punkt 1 bis 10. Hast alles gemacht. 100 Seminare bist du durchlaufen. Wie evangelisiere ich richtig? Und du hast das Feuer sozusagen im Herzen und im Hintern gehabt und bist los. Und dann guckst du auf die Ergebnisse und sagst, nee, da muss ich wohl einen Punkt 5 übersehen haben, wie ich es viel besser mache, wie ich besser rede. Wo steht das? Du gehst mit einem brennenden Herzen, mit einer offenen Bereitschaft, Gott zu dienen. Und dann gibst du jedem, was du sagst, das ist gut, dass du das wüsstest und annimmst. Und dann hast du nichts mehr damit zu tun, ist deine Verantwortung weg. Und dann entscheiden die, die gehört haben nach ihrem Herzen. Wir müssen den Nächsten stehen lassen und respektieren lassen können in seiner Haltung, auch wenn sie dir nicht schmeckt. Musst du sagen, okay, ich habe angeboten. Und wenn das Angebot so angenommen wird oder nicht oder abgelehnt wird, dann ist Feierabend. Dann ist es eben so. Jesus respektierte die Haltung. Und dann heißt es weiter, und er wunderte sich über ihren Unglauben. Und er ging rings umher in die Dörfer und lehrte. Was sagt uns das? Jesus sagte nicht, jetzt bin ich frustriert. Jetzt muss ich das wohl total verlernt haben, wie man es richtig macht. Und irgendwie habe ich da wohl einiges übersehen. Also da habe ich keinen Bock mehr drauf. Das lasse ich sein. Also solche Erlebnisse, die reichen mir. Das mache ich ja keine 3 Tage mehr. Denn nee, da habe ich das. Nein. Was sagt Jesus uns? Egal, wo du hingeführt wirst. Egal, in welche Gespräche des Glaubens du kommst, oder als Zeugnis sein zu können. Dann erlebst du Erfahrungen der Frustration. Und dann sagst du, wenn nicht der und nicht die, dann gibt es andere. Kein Problem. Ich mach weiter. Du musst immer weitermachen. Wir verkündigen keine Erfahrungstheologie, sondern das Wort des Herrn. Du nutzt die Gelegenheit, kaufe die Zeit aus. Nutz Zeit und Stunde, die Gott dir gibt. Ich bin kein Evangelist, ich bin kein Missionar, ich bin keiner, der die Menschen sozusagen, jetzt ist die Gelegenheit, jetzt mach reich rein. Es soll ja Gläubige geben. Ich weiß nicht, wo die ein falsches Verständnis haben von, wie soll ich es mal sagen, ihre Familie zu erreichen und ihre Angehörigen. Manche Angehörige, so nehme ich es ja auf, zu dem, was man mir so sagt. Manche gehen da gar nicht mehr als Ungläubige zu ihren gläubigen Verwandten, weil kaum sind die drinnen, wird die Bibel aufgeschlagen und werden sie vollgetextet. Da muss doch jetzt die Gelegenheit. Nein, da musst du gar nicht. Du musst erstmal gar nichts. Du musst wissen, wann was dran ist. Du musst das Rema Gottes haben. Du musst den Augenblick Gottes begreifen. Jetzt. Den Augenblick, den musst du erkennen. Von meiner Frau's Seite ist keiner gläubig. Das heißt, das Detail komme ich jetzt gleich. Weder ihre 5 Schwestern noch Schwiegereltern, die inzwischen verstorben sind. Aber jetzt komme ich zu Schwiegereltern. Und wenn wir so gelegentlich mal Verwandtschaftsbesuche gemacht haben, die wussten zwar nicht so recht, weshalb und was wir da machen und so, aber sie wussten und wissen, dass wir gläubig sind. Wir haben unsere Verwandtenbesuche gemacht. Die wussten immer, sonntags gingen sie nicht so recht mit dem Termin, weil wir zur Gemeinde wollten etc. Gut, okay, und dann war es das. Und wir haben nie gesagt zu Schwiegereltern, Also ihr sollt mal überlegen, ihr seid schon alt genug und mit der Ewigkeit, oh, bla bla bla. Über die ganzen Jahre nicht. Ich bin über 30 Jahre verheiratet. Nichts. Und wisst ihr, ich bin ganz entspannt. Gott weiß, wann wie zu führen ist. Manche wollen Gott führen, ja. Aber du musst dich von Gott führen lassen. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Und jetzt kommt es, wie es kommen musste. Altersbedingt kamen Eltern in die Altenpflege. Und wir hin. Besuchten sie. Beide hatten sie getrennte Zimmer. Und Mutter war immer hochintelligent und war auch sehr belesen und wusste gut über alle Dinge Bescheid. Und ich rede so und denke, sie sind durcheinander so ein bisschen, die Gedankengänge sind nicht mehr so ganz nachvollziehbar. Und sagt zu dieser Pflegekraft da, ich sagen Sie mal, hat die so Demenz? Ja, die hat so gelegentlich Demenzschübe. Na, oder genau, okay. Kann ja alles sein. Wir fahren ab und irgendwann, ich weiß nicht, gefühlt eine gewisse Zeit später, da sagt, ruft ihre Schwester an und eine von den Schwestern wohnte so nah, dass sie immer mal gelegentlich Schwiegermutter aufsuchen konnte und hat gesagt, Mutter hat immer gesagt, der Pastor muss kommen. Nun bin ich kein Pastor, aber für die verstehen das nicht einmal besser. Und haben gesagt, der Pastor muss kommen. Bis man denn so nach Nachfragen und Zusammenhänge erklärbar kapiert haben, dass Mutter immer sagte, ich sollte kommen. Und da sage ich zu meiner Bettina, ich sage, weißt du was? Um der Verwandtschaft willen, damit die nicht sagen, wenn es mal drauf ankommt, sind die nicht da, fahre ich dahin mit ihr. Aber ich bin ja da hingefahren und gesagt, oh, da weißt du, dann du hast gleich die gleiche Antwort. Ich bin da hingefahren mit dem Gedanken, das sind verfahrene Kilometer für nichts und wieder nichts. Kommst du dahin? Dann gehst du hin, sagst du wenigstens, wir waren da und dann weißt du ja gleich, die Frau, die ist ja irgendwie nicht so klar mehr, also kann nicht viel im Gespräch sein. Wir fahren hin, klopf an die Zimmertür. Mach die Zimmertür auf und ich hatte noch gar nicht so recht guten Tag gesagt. Da sagt sie, klaren Verstandes, was muss ich tun, im Himmel zu kommen? Ich sag Mutter, kein Problem. Ja, du musst sofort reagieren. Wenn einer so kommt, musst du gleich, dann nicht lange mehr, musst sofort, das muss kaufen. Ich sag, falt die Hände, bet mir nach. Und dann bete, also das geht bei mir in freier Sprache, da war ja kein Text, da wollte ich keinen Zettel haben, rausholen, was steht immer, welche Bibelstellen, das geht so aus dem Herzen raus. Und er sagt sich zwischendurch mal kurz, was heißt das? Ich sag, Mutter, du musst dich fragen, was das heißt, bete einfach nach. Ja, manchmal brauchst du nicht lange das einmal eins, das schafft man keinen Alpha-Kurs mehr. Das muss gleich raus, ja? Und dann waren wir fertig und dann sag ich, Amen. So, und dann haben wir noch ein bisschen geredet und sind wir weggefahren. Und haben uns nie wieder gesehen auf Erden. Und dann sagt eine der Schwestern zu meiner Frau, weißt du, Muttern hatte ihr, und dann fiel sie in Demenz, sagt sie, Muttern hatte ihr Leben lang so dunkle Augen. Aber in den letzten Tagen ihres Lebens waren ihre Augen so hell. Was geschieht? Der Geist führt dich. Der Geist weiß, wie er die Herzen anrührt. Aufdrängen bringt zu nichts. Wenn du eine ungläubige Verwandtschaft hast, einen ungläubigen Mann, ungläubige Kinder, ungläubige Frau, gestatte dem Herrn, den Zeitpunkt zu schaffen. Wir rüber zu Schwiegervater. Lag da so, was weiß ich, guck dich in die Luft oder was? Und sagt, meine Frau, weißt du, Vater, wir sind ja gläubig und da mit dem Himmel und überhaupt mit Bekehrung, der guckt an wie, ich sag zu meiner, ich komme gleich zu der Bibelstelle auch. Beleg dir das. Konsequent. Ich sag, merkst du gar nicht, der will doch gar nicht. Er sagt keinen Zweck. Ich sag, merkst du nicht, seine ganze Reaktion ist, will ich nicht. Manche tun sich schwer damit. Du bietest etwas an. Reinhard Bonke sagte mal in einem Gespräch, an dem ich teilhaben konnte, wenn du das ging nur um die Frage, was müssen wir tun, evangelisieren und Leute erreichen und so. Er sagt, du kannst einen noch so schön gedeckten Tisch hinstellen. Wenn der, die da auf den Tisch gucken, meinen, sie sind satt und sie brauchen nichts, nehmen sie nichts an. Du musst entspannter werden. Und nochmal zu deinen Verwandten und Freunden und Arbeitskollegen. Weißt du eigentlich noch, wie lange Gott gebraucht hat, dich so richtig zu nehmen? Wie viel Widerstand, Nachdenklichkeit hast du dir gestattet, bis Jesus durchgebrochen ist in deinem Leben? Hab Geduld mit denen er am Arbeiten ist, was du nicht siehst. Und jetzt ging er weiter und lehrte, ich fordere dich heraus, da wo du Erfahrungen machst, die nicht gerade dazu dienen, dass du dich für einen geeigneten Diener hältst. Du machst einfach weiter. Lass dich durch Erfahrung des Augenblicks nicht enttäuschen. Und ich sage dir, du musst weitermachen. Nutz die Gelegenheiten und respektiere. Weißt du, warum Jesus nicht durchbrach? Warum er nicht sagte, ich werde meine Jünger hier zusammentrommeln, wenn wir so lange hier um das, ich sag mal, Ader wie Jericho, ne, geistlich gesehen, wenn wir so lange um die Stadt marschieren, bis die Mauern brechen? Hat er nicht gemacht. Jesus respektierte die Haltung derer, denen er begegnete. Er bot etwas an. Das ist Gottes Wesen. Er respektiert Entscheidungen. Wie es einer mal salopp sagte, in der Hölle werden nur Freiwillige sein. Gott bietet an. Du bietest an. Nicht mehr. Aber die Gelegenheiten des Anbietens musst du erkennen. Warum erreicht man manche Herzen nicht? Weil der Augenblick noch nicht, weil er übereilt ist. Mose ist ein bestes Beispiel. Er wollte helfen seinem Volk. Aber er eilte Gottes Zeitplan voraus in der Art und Weise. Sowieso. Du musst warten. Wann ist die Gelegenheit? Wann kann es wirklich so sein? Und Jesus sagte, wenn nicht hier, dann woanders. Entspann dich. Vertrau Gott, dass du um die Herzen derer weißt, um der du vielleicht auch vor Gott ringst. Ich kann das nachvollziehen. Wer will seine nahen Verwandten, seine Kinder möglicherweise, seinen Mann, seine Frau verloren gehen sehen? Hab Geduld. Die Gnade Gottes ist größer. Vertrau ihm. Aber komm nicht und sag, dass sie nicht mehr kommen mögen. Es gibt das wirklich, ja. Ungläubige Verwandte mögen ihre gläubigen Verwandten nicht mehr besuchen, weil das ja gleich, das ist ein falscher Weg. Sei doch mal natürlich. Rede über Gott und die Welt. Und dann wirst du merken, wie plötzlich, ohne dass du so recht weißt, wie sind wir da hingekommen, bist du auf einmal über Gott und den Glauben im Gespräch. Und dann bringt das Frucht hervor, vorher nicht. Deswegen sind manche auch frustriert und sagen, ich habe doch gegeben. Ja, du hast zum falschen Zeitpunkt gegeben. Es war noch nicht der Augenblick Gottes. Das heißt aber nicht, dass du falsch geredet hast, sondern es war noch nicht so weit. So einfach ist es. Und jetzt geht es weiter in Vers 7. Und er rief die 12 zu sich und fing an, sie auszusenden. Je 2 und 2 und gab ihnen die Macht über die unreinen Geister. Was heißt hier? Da waren nicht die 2, die sagten, wir wollen jetzt mal so richtig allen mal beweisen, unsere Power hier, den Herrn auch. Wir machen mal. Er sandte sie aus. Das heißt, der Zeitpunkt der Inspiration des Geistes bestimmt, ob es jetzt gehen soll. Du musst wissen, wann Gott gehen will. Du musst aber auch wissen, wann er stehen bleiben will. Du musst wissen, wann er sagt, warte noch ab. Das ist eine Gehen im Geist. Er sandte sie aus und gab ihnen Vollmacht. Nicht sie nahmen sich Vollmacht, er gab ihnen Vollmacht. Nicht du nimmst die Autorität, sondern Gott gibt dir Autorität. So läuft das. Und gebot ihnen, nichts mitzunehmen auf dem Weg als allein einen Stab, kein Brot, keine Tasche, kein Geld im Gürtel, wohl aber Schuhe und nicht 2 Hemden anzuziehen. So, passt jetzt auf. Hier wird nicht einer materiellen Armut das Wort geredet. Also allein mit 2 Hemden im Reisedienst unterwegs, das reicht hinten vorne, ja? Ich kleckere aber gelegentlich mal und so. Also, es ist auch da nicht mit gemeint, umso weniger der Hass, umso besser gefällst du dem Herrn. Was sagt er hiermit? Belaste dich nicht mit mehr, als notwendig ist, das du brauchst. Und ich sage Folgendes. Kannst du dir vorstellen, mit dem, wie du bist und was du hast, bist du für Gott brauchbar? Manche sagen, ja, ich würde ja auch gerne was tun für den Herrn, aber da fehlt es mir da noch da und das muss ich auch noch haben und jenes brauche ich auch noch. Und am Ende wirst du feststellen, wenn du so weiter redest, bist du schon im Himmel, bevor du überhaupt alles das hast, was du meinst, dass dir noch fehlt. Bejah dich mal. Sag mal, Herr, so wie ich bin, mit der ganzen Ausrüstung meines Seins, bin ich für dich brauchbar. Gott hat dich angezogen im sprichwörtlichen Sinne. Meine nicht, das muss ich noch haben. Das muss ich noch machen, das und das. Sondern fang doch einfach mal an. Deswegen sagt er, was ich euch hier mitgebe, womit ihr ausgerüstet, was euch an euch ist, das reicht, um unterwegs zu sein für mich. Schau nicht immer frustriert auf Dinge, wo du sagst, da fehlt mir noch, immer so 1000 Entschuldigungen oder so. Sondern sag doch einfach, ich bejahe, wie ich bin und was ich habe und ich werde damit gehen. Und jetzt heißt es weiter, und er sprach zu ihnen, wo ihr in ein Haus gehen werdet, da bleibt, bis ihr von dort weiterzieht. Es gibt Augenblicke des Seins und der Gelegenheiten, aber nicht auf Dauer. Sondern du nimmst eine geschaffene Gelegenheit, eine sich ergebende Gelegenheit, dann gibst du dir das, was du da reichen kannst, Und dann sagst du, und lass es weitergehen. Wisst ihr, es besteht die Gefahr, dass Menschen Menschen binden. Du kannst zum Sklaven von Menschen werden. Du sagst, ja, ich muss mich denen noch kümmern, ich muss doch kümmern, ich kann den noch nicht alle. Doch, bis einen gewissen Grade können wir begleitend unterwegs sein mit Menschen. Und da müssen wir sagen, halt, stopp, hier ist nichts Erkennbares, was den ganzen Einsatz oder Initiative, da ist nichts erkennbar, dass es sich was zeigt von Veränderung, von Verständnis, von Entgegenkommen. Denn beachte Folgendes, wenn du dich zu lange hinein investierst in einen Menschen, der letztendlich dann doch nicht Schritte macht, dann bist du gebunden und kannst für einen Nächsten nicht wieder der sein, wo Gott sagt, ich will aber, dass du auch jemand anderen bist und darüber hinaus. Pass auf, dass ein Mensch dich nicht bindet und dass du ein Sklave eines Menschen wirst. Da achte darauf, dass du frei bist, dass du nicht durch Menschen so festhalten lässt, dass du für weitere nicht dienen kannst. Denn es heißt Folgendes, und wo man euch nicht aufnimmt und nicht hört, da bleibt ihr so lange, bis ihr durchgebrochen seid, bis die Dämonen gebunden sind, bis der Himmel freigebetet ist. Steht da nicht. Ich weiß gar nicht, wo das alles herkommt. Was für Hypotheken auf die Seelen gelegt wird. Das heißt hier nämlich, da geht hinaus und schüttelt den Staub von euren Füßen zum Zeugnis gegen sie. Das heißt, du nimmst einen Platz, du nimmst eine Gelegenheit und dann hat es seine Frucht in der Weise, die du nicht bestimmst. Und dann sagst du, ich habe hier getan, was zu tun war. Ich ziehe weiter. Du musst stehen lassen können und respektieren lassen können, was andere damit machen, was du ihnen anbietest. Aber hier heißt es, sie zogen weiter. Warum sandte er sie zu zweit aus? Das will ich dir sagen. Weißt du, was die Schrift damit sagen will, ist Folgendes. Es ist wichtig, dass wir miteinander kommunizieren. Dass wir miteinander im Gespräch sind. Wisst ihr, es ist die Struktur eines Gottesdienstes, dass man nebeneinander sitzt. Vielleicht hier und da, wo Gelegenheit ist, der kurzen Zeit noch ein bisschen plaudert. Aber du brauchst Beziehungen, wo du dein Herz aufmachen kannst. Wo du sagen kannst, wie es so am Alltag aussieht. Wie es in deiner Wirklichkeit aussieht. Wie es in deinen Bemühen in der Nachfolge Gottes aussieht. Wie du auch in deinen Kämpfen stehst. Wie du in deinem Diensten stehst. Wie du in deinen Herausforderungen stehst. Er sandte sie zu zweit aus. Warum? Damit ihr am Abend, nachdem sie ihre Dienste dort vor Ort getätigt haben, sich reflektieren konnten und sagen, sag mal, du hast das Gleiche und Ähnliches doch erlebt an diesem Tag wie ich auch. Deswegen ist es wichtig, dass prophetische Menschen sich mit prophetischen Menschen kommunizieren. Deswegen ist es wichtig, dass Pastoren mit Pastoren kommunizieren, Älteste mit Älteste, du mit deinem Bruder, Schwester, verstehst du? Die ähnlich gelagerte Dienste haben, die müssen sich austauschen. Sonst kannst du nämlich glauben, mit deinen Empfindungen, die auch nicht immer nur himmelhoch jauzend sind, tickst du nur ganz alleine so. Und wenn du dein Herz öffnest von jemand, der ähnlich gelagert einen Dienst hat wie du, wirst du feststellen, ich bin ja gar nicht so schräge. Ich bin ja gar nicht so verkehrt. Mein Glaube ist ja nicht schwankend. Mein Glaube ist ja kein schwacher Glaube. Bruder, Schwester XY empfindet auch so. Wisst ihr, was sie am Abend gemacht haben? Die haben gesagt, so, jetzt waren wir hier am Missionieren, Evangelisieren, am Dienen. Sag mal, wie hast du das so empfunden? Ja, sagt er, also, das war ein harter Boden. Ja, du, mir kam das auch so vor. Und dann sagt er, Mensch, wenn du auch so wie ich empfinde, dann machen wir uns Mut. Dann haben die sich gesagt, so, wir hängen nicht durch. Wir haben investiert. Wir haben gegeben. Wir haben gewirkt. Und damit haben wir getan, was wir tun konnten. Und jetzt ziehen wir weiter. Du kannst nur manchmal weiterziehen im Leben, wenn du hörst, dem anderen geht's ähnlich gelagert wie dir auch. Glaub ja nicht, womit du beschäftigt bist, was dein Glaube an Herausforderung auch bedeutet. Mindestens einer auf der Welt tickt genauso ähnlich gleich wie du. Und du musst dich austauschen. Deswegen sagt er, geh zu zweit, weil er ganz genau wusste, alleine wird einer nicht durchhalten. Alleine wird einer irgendwann zusammenbrechen und sagen, da mache ich wohl nichts richtig. Immer dieses Jojo, wisst ihr? Auf und mal scheint es zu klappen. Man scheint mal alles richtig zu machen, hat das ABZ der Evangelisation richtig zu machen. Und dann machst du auch das ABZ der Evangelisation. Aber das scheint gar nichts mehr richtig zu sein. Und dann fragst du dich, was ist los? Wo ist meine Salbung? Was mache ich da? Und dann hörst du von dem anderen, du, ich weiß auch nicht, aber wir machen weiter. Er sagt, egal welche Erfahrung du machst, egal welche Erfahrung du bereits gemacht hast, du machst weiter. Das ist das Entscheidende. Du sagst, Herr, wo ist die nächste Gelegenheit? Wenn nicht der und nicht die, gibt's das andere. Herr, gib mir die Kraft, weitermachen zu können. Und jetzt sagt er, dort wo ihr seid und ein Willkommen sichtbar nicht ist, dann haltet euch da nicht auf, bis ihr durchgebrochen seid. Er sagt, dann machst du weiter. Geh weiter. Glaub ja nicht, du durchbrichst mit Gewalt irgendeinen Menschenwillen. Gott akzeptiert und respektiert das. So wie die Herzen sich öffnen, so werden sie empfangen und nehmen. So wie sie darauf eingehen, so wird es funktionieren. Und ich gebe zu, theologisch wird immer die Diskussion geführt, schon seit, ach, Menschen gedenken, in der Erwählungstheologie. Was hat Gott vorher bestimmt? Was hat er vorher gesehen und was ist der Wille Gottes? Luther hat mal geschrieben, der Mensch ist in seiner Sünde so ein Gefangener, wenn Gott da nicht mit hineingreift, dann kann er sich nicht bekehren. Er zeigte diesen Spannungsbogen auf. Und wenn wir uns ehrlich selber reflektieren, wie wir zum Glauben gekommen sind oder den Glauben bewahrt haben oder erhalten haben oder angenommen haben, so ganz klar, wie viel sind wir und wie viel ist Gott, das kriegst du nie ganz auseinander. Da ist irgendwie ein geistliches Geheimnis, das letztendlich nie in die Tiefe ergründen sein. Warum hört jemand das gleiche Evangelium? Hat die gleiche Entscheidungsmöglichkeit und er sagt nein. Und der andere sagt ja. Wir werden das nie in die Tiefe ergründen können. Das müssen wir einfach stehen lassen. Aber wir sagen ja auch nur, was richtig und notwendig ist, dass Menschen Jesus erkennen. Und dann? Und sie zogen aus und predigten, man solle Buße tun. Und trieben viele böse Geister aus und salbten viele Kranke mit Öl und machten sie gesund. Aber nicht überall. Das ist so. Das ist ein Faktum. Und das hat nichts mit der geistlichen Schwäche zu tun, in dem man im Moment mal steckt, sondern es hat mit denen zu tun, auf die du triffst. Nichts anderes. Und jetzt nehmen wir Jesus hier als Vorbild. Da heißt es, Jesus heilte in Johannes 5 den Gelähmten am Teich Bethesda. Und es gab eine Reaktion. Das ist halt so. Reaktionen hast du immer. Das musst du wissen. Sie sind mal ermutigend, aber sie können auch demoralisierend wirken. Das ist so. Du kannst das Gleiche vielen anbieten und die Reaktion derer, die zuhören, wird immer unterschiedlich sein. Und es liegt ja nicht an dir, dass du fruchtlos warst. Ich sage es mich Folgendes auch sagen, weil der Gedanke jetzt kommt. Ich habe kein Manuskript, ich habe nur die Bibelstellen, aber es läuft denn so ab. Ich möchte Folgendes sagen. Es ist so, in der Wirtschaft, in der Welt, man sieht auf die Erfolge und verbindet die Erfolge mit denen, die sozusagen den Erfolg einkassieren. Und so ist das leider Gottes auch im Reiche Gottes. Wer Ernte vorzeigt, der hat's gut gemacht. Der hat's richtig gemacht, von dem wir mal lernen. Jetzt kommt aber Folgendes. Die Schrift sagt, der eine sät, der eine begießt, der eine erntet und Gott schenkt das Wachstum. Hör jetzt zu, was ich dir sag. Das hast du woanders noch nicht gehört, ich weiß das. Ich weiß ja, was los ist. Hat auch keiner geschrieben, deswegen bin ich auch unterwegs, um mal was anderes zu sagen. Vielleicht gehörst du zu denen, die nur sehen, aber keine Ernte sehen. Vielleicht hörst du von jemandem, der jemanden mit in den Gottesdienst nimmt und diese Person bekehrt sich und jeder fragt, sag mal, wie hast du das gemacht, Mensch? Also wirklich, also ist ja toll. Also hast du da irgendwie, weißt du, wie man Zugang findet zu den Leuten, dass sie sich bekehren? Sagt er, nee, ich habe denen noch ein bisschen über Glauben geredet. Da hat er gesagt, na gut, okay, dann schau ich mir das mal an. Und dann bekehrt er sich. Aber warum konnte er sich bekehren? Weil jemand vorher gesät hat. Der eine begießt nur. Vielleicht bist du jemand, der nur sät. Sein Leben lang. Sein gutes Leben lang. Und siehst kein Wachstum und siehst keine Ernte. Aber jemand fährt die sogenannte große Ernte ein. Aber warum konnte er die große Ernte nur einfahren? Weil vorher Menschen gesät haben und begossen haben. Schau nicht immer auf die, die in deinen Augen vermeintlich die große Ernte einfahren und das richtig machen. Sie sind nur so in unseren Augen. Gott wird das in der Zukunft ganz, im Himmel ganz anders werden. In unseren Augen so groß, weil jemand woanders ausgesät hat, in Treue zum Herrn hin, um nichts sein Leben lang gesehen hat. Ich sage dir Folgendes, da wo deine Gelegenheit schon waren, in all deinem Begrenztheit, die du hineingesät hast, und in die Zukunft gesehen, wo Gott noch weiß, wo deine Gelegenheit in deiner Begrenztheit noch sein wird, wirst du vielleicht ein Leben lang ein Seher sein. Und du denkst immer, du warst erfolglos. Ich sage dir heute schon, auch aus der Vergangenheit deines Lebens gesehen, wo Gelegenheiten waren, aber auch auf die Zukunft gesehen, du bist nicht erfolglos gewesen und wirst nicht erfolglos sein. Nur du wirst vielleicht nie in irgendeiner Weise deinen Einsatz wachsen sehen, geschweige denn, dass du ihn erntest. Das heißt aber nicht, dass nicht Ernte entstanden ist. Die Schrift sagt, Gott schenkt das Wachstum. Das heißt, wir haben nur die drei Dinge. Aber was zu wann passt, das macht Gott. Gott schenkt das Wachstum. Das heißt, auch weiter gesagt, Gott gibt nur dann und kann nur Wachstum hervorbringen, wo du gesät hast. Deswegen möchte ich dir Mut machen. Achte deinen Einsatz niemals zu gering. Egal, wo du unterwegs warst und noch sein wirst, du hast Gutes getan und du hast Gutes gesät und am Ende wird eine gute Ernte kommen. Vielleicht wirst du deine Ernte bestenfalls, ja, auf jeden Fall dort im Himmel sehen, vorher nicht. Aber du musst investieren. So laufen die Dinge. Deswegen, was wir im Augenblick sehen, auch Gemeinden und Bewegungen, ich glaube daran, keine Gemeinde, keine Bewegung, keine Einzelperson war erfolglos und hat keine Ernte, sondern hat Ernte, nur sie wurde noch nicht zu sehen. Oder ein anderer holte die Ernte ein, aber nur weil du was getan hast, konnte ein anderer sich hinstellen und sagen, oh, hab ich das nicht gut gemacht. Aber ohne dich hätte er nichts gehabt. Nichts. So laufen die Dinge im Reiche Gottes. Ich will dem Volk Gottes Mut machen. Siehe viele Enttäuschte, die einfach etwas hören und sagen, da ist erfolgreich und da hat die explodiert die Gemeinde und das, ja, ja. Weil andere gesagt haben, ich tue, was mir gegeben ist zu tun. Und andere werden große Gemeinden, aber nur weil andere gesagt haben, ich gebe. Und wir merken gar nicht, dass sie die Beteiligten und die sind, die andere groß gemacht haben. So laufen die Dinge im Reiche Gottes. Es ist eine Schande, dass die groß geworden sind, nicht endlich anerkennen und sagen, ich kann es nur auf die Grundlage dessen, weil andere gesät haben. Und ich habe nur die Ernte. Und Gott letztendlich ist der, der alles zusammenfügt. Nicht der, der die Ernte einführt, ist der Richtige, sondern Gott, der das Wachstum schenkt. Und jetzt hat Jesus geheilt am Teich Bethesda. Und jetzt gibt es eine Reaktion derer, die ihm begegneten. Und dann heißt es, da ging der Mann zu den Juden und berichtete, es war Jesus, der mich geheilt hat. Von da an lauerten die Juden Jesus auf, weil er sogar am Sabbat krank heilte. Und was sagt Jesus darauf? Ja, ich will mich mal beweisen, ich tue mal so, damit andere sagen, oh, was für ein großer, toller Mann, also wirklich klasse und oh, da passiert ja was. Was sagt Jesus? Zu jeder Zeit tut mein Vater Gutes und ich folge nur seinem Beispiel. Du tust nur das, was uns das Wort geheißt zu tun. Geht an die Hecken und Zäunen, seid Zeugen, nicht mehr und nicht weniger. Du tust nur das, was der Vater sagt, tun. Und durch die Ergebnisse bist du nicht verantwortlich. Du bist für das Resultat nicht verantwortlich. Weil es nicht in deiner Gewalt und deiner Kraft und der Macht steht. Und dann heißt es weiter, nach dieser Antwort waren die Juden erst recht entschlossen, ihn umzubringen. Denn Jesus hatte nicht nur ihre Sabbatvorschriften missachtet, sondern sogar Gott seinen Vater genannt und sich dadurch Gott gleichgestellt. Ich sage euch die Wahrheit, von sich aus kann der Sohn gar nichts tun, sondern er tut nur das, was er auch den Vater tun sieht. Was aber der Vater tut, das tut auch der Sohn. Deswegen begreife, wir sind nur ein Stück des Ganzen, ein Kanal, ein Gefäß. Wir haben es nicht, wir sind nicht Gott. Wir tun das, was sein Wort uns geheißt. Und dann tut Gott das Wachsen. Er lässt daraus Frucht entstehen. Er lässt daraus ein Ergebnis stehen. Unabhängig davon, ob du jetzt eine erfolgreiche Gemeindebaumethode entdeckt haben wolltest, meintest, glaubtest, oder ein erfolgreiches Evangelisieren, wo 2000 Jahre Jesus noch nicht klarkam. Wunder mich, ist euch schon mal aufgefallen, Jesus hatte mal 70 um sich, nachher hat er 12 und als es darauf ankam, war kaum einer am Kreuz. Ein erfolgloser Mann. Wenn ich das alles höre, Gemeindewachstumsprogramme, was heißt das? Nicht die Quantität entscheidet, sondern die Qualität. Außerdem müssen wir ehrlich kommunizieren, muss man das Buch lesen, was die Hölle verschweigen will. 80% aller sogenannten evangelistischen Feldzüge, derer, die sich die Hand gehoben haben, fallen wieder zurück. Und gehen verloren. 80%. Egal welchen du nimmst, alle Großen. Die Hände gehen hoch. 80% bleiben nicht bei Jesus. So viel immer dazu. Es geht nur wenige. Der Weg ist schmal zum Himmel und breit zur Hölle. Breit heißt, da sind mehr drauf als auf dem Weg zum Himmel. So sind die Realitäten. Und dann heißt es weiter. Und jetzt kommt das Entscheidende. Wir sind Menschen. Fleisch und Blut. Wir empfinden auch wie ein Mensch. Jesus auch, aber er blieb ja ohne Sünde. Aber er wusste ganz genau, was wir durchmachen. Und es ist wirklich so. Reaktion von Menschen bringen in uns auch eine Reaktion hervor. Ein Empfinden hervor. Und jetzt musst du wissen, wessen bist du unterwegs und weswegen willst du Zeugnis sein, weswegen willst du Gott dienen, weswegen tust du das? Willst du ein Schulterklopfen von Menschen? Da sage ich dir heute schon, zwischen Hosianna und kreuzige ihn ist nur so schmal. Die heute zu dir sagen, toll bist du, hast du klasse gemacht, die werden sagen, morgen vorbei, weg mit dir, passt uns nicht. Menschenlob ist zu nichts Nütze. Und was sagt Jesus hier? Und das ist das, warum es bei dir gehen soll. Ich suche nicht die Anerkennung von Menschen. Warum dienst du? Warum gibst du Zeugnis? Warum tust du etwas? Willst du, dass Menschen dir dein Defizit in der Persönlichkeit ausgleichen? Oder sagst du, ich will meinem Vater im Himmel dienen? Ich will nicht, dass Menschen sagen, das hast du aber toll im Lobpreis geführt. Ich mache Lobpreis zur Ehre Gottes und suche dabei nicht die Anerkennung von Menschen. Ich bete nicht ganz laut, damit Menschen sagen, oh, tolles Gebet, also du kannst das ja, also wirklich, da muss Gott ja schon hochspringen und sagen, das mache ich ja gleich. Nein, sagst du, ich will Gott die Ehre geben. Ich brauche die Anerkennung von Menschen nicht. Wir stehen alle in Gefahr, dass wir auf menschliche Reaktionen, geistliches Reagieren haben. Jesus sagt, egal, wie auch immer, es geht mir um meinen Vater im Himmel und sein Werk im Gehorsam zu tun. Suche nicht die Anerkennung von Menschen, dann wirst du irgendwann Schiffbruch erleiden und über dich und Menschen enttäuscht sein. Und wenn es ganz schlimm kommt, auch noch Gott auch noch nicht mehr richtig verstehen. Suche nicht die Anerkennung von Menschen. Und jetzt komme ich langsam zum Schluss, das schaffe ich auch. In Apostelgeschichte 4, Vers 29, Apostelgeschichte, manche sagen, oh, wenn wir noch mal die Apostelgeschichte hätten, wenn wir noch in der Apostelgeschichte leben würden, dann war alles so relativ schnell, einfach und gut, ja? Dann war das nur, die Apostel kamen und dann, da war Leben, da war Feuer und dann, ja, alles easy, alles ganz gut, die Menschen nur, oh, ja. Ja, pass mal auf, was da auch steht. Apostelgeschichte 4, Vers 29, höre nun her, wie sie uns drohen. Na nu, was ist jetzt los? Hör her, wie sie uns drohen. Alles richtig gemacht. Alles nach dem ABC des Glaubens vorgegangen. Und dennoch eine Reaktion, wo du dich erschreckst und sagst, damit habe ich nun nicht gerechnet. Ja, damit musst du aber rechnen. Höre, wie sie uns drohen. Das ist Realität. Und liegt nicht, dass du was nicht richtig gemacht hast. Beachte immer Folgendes. Es liegt nicht an dir. Es liegt nicht an dir. Gib uns, deine Diener und Dienerinnen, die Kraft, deine Botschaft mutig und offen zu verkündigen. Was brauchst du? Die angestockte Kraftwelle des Heiligen Geistes. Du brauchst dich in Verbindung mit Jesus und dem Heiligen Geist zu sagen, gib mir die Kraft, trotz der Widerstände in Familie, im Beruf, in anderen Beziehungen, derer ich begegne. Gib uns als Gemeinde die Kraft, weiterzumachen vor Ort. Gib uns als Bewegung Kraft, in ein Land zu wirken. Gib mir dort als Einzelperson, wo ich gestellt bin, in einer ungläubigen Umgebung, gib mir die Kraft, ein Zeugnis und ein Diener zu sein. Du erzeugst das nicht, du schaffst es nicht, sondern nur der Heilige Geist schafft es, dich zum Brennen zu bringen und zu erhalten, trotz aller Drohungen. Und dann, Vers 30, hilf uns dabei. Lies mal Apostelgeschichte. Sie taten, was sie tun konnten. Und am Ende sagten sie, jetzt ist es an dir, Herr. Was geschieht? Du hast getan in der Vergangenheit, auch ihr als Gemeinde, was ihr tun konntet in eine dieser Stadt. Und das war euer Auftrag. Und jetzt liegt es an dem Herrn, was er daraus macht. Eindeutig und klar. Du hast in deinem privaten Umfeld gewirkt. Jetzt liegt es an dem Herrn, was daraus macht. Nicht du. Strecke deine Hand aus und heile Kranke. und lass staunerregende Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen, bevollmächtigen Jesus. Und jetzt, Herr, haben wir getan, was wir konnten. Und jetzt strecke deine Hand aus und tue dein Werk. Hand ausstrecken Gottes in diesem Fall heißt auch Wachstum Gottes. Du hast Wachstum hervorgebracht, aber du wirst ihn nie sehen. Darüber musst du dir klar sein. Aber im Himmel, und jetzt kommt die Antwort auf 1. Korinther 15, Vers 58. Darum, meine lieben Brüder und Schwestern, werdet fest und unerschütterlich in eurem Glauben. Und was? Und tut stets euer Bestes für die Sache des Herrn. Was heißt das Beste tun für die Sache des Herrn? Das, was du tun kannst. Das, was du wirken kannst. Dein Bestes ist das, von dem ich sagte, du hast alles. Manche sagen, das doch, das doch, das doch. Nein, Jesus sagt, das Beste. Das ist das, was du in dir hast, den Heiligen Geist. Das ist das, wie du bist. Das ist das Beste. Gott nimmt dich. Könnte auch seine Engel schicken. Aber er will dich. Du hast das Beste, was du brauchst. Du gehst. Tut stets euer Bestes. Das heißt, in deinem Vermögen. Nicht hier, sondern in einem menschlichen, geistlichen Vermögen. Du tust was, was dein Bestes ist. Was du am besten kannst. Ganz einfach. Was dir am besten gelingt. Das tust du. Du musst nicht die Kopie des anderen sein. Viele schauen zum anderen hin und sagen, ja, der hat das so gemacht, dann mach ich es auch so. Dann wirst du scheitern. Bleib das Original Gottes und sei nicht die Kopie eines anderen. Dann bist du nämlich eine schlechte Nummer. Bleib das Original. Tu dein Bestes. Und dann heißt es weiter, ihr wisst, dass der Herr euren Einsatz belohnen wird. Ah, das ist ja toll, ja. Da könnte eigentlich auch schon relativ schnell kommen, der Lohn, ja. Was sagt uns das? Gott notiert. Gott schaut. Gott nimmt auf deinen Einsatz, deine Initiative, deine Bereitschaft, dein Engagement, dein Ganzes, was du hinein investierst zur Sache des Herrn, in welcher Weise auch immer. Er schaut. Er vergisst das nicht. Du machst vielleicht manches aus den schon vergangenen Tagen vergessen haben, wie du es gemacht hast, wo du warst, was auch immer. Er weiß es. Und der Herr wird belohnen. Und im Himmel wird die ganze Bilanz gezogen. Und im Himmel wird gezeigt, was für Ernte und wie erfolgreich du warst. Und du wirst erstaunt sein über deine große Ernte. Aber du wirst auch erstaunt sein, dass die, die vermeintlich eine große Ernte haben, nicht so groß die Ernte haben, wie du sie hast. Sei ermutigt. Freu dich auf die Zukunft. Du bist ein Kanal und ein Werkzeug des Heiligen Geistes. Du bist wirksam in der Kraft des Heiligen Geistes. Der Gott, der mit den Aposteln gewesen ist, der die Hand ausgestreckt hat, wird auch die Hand ausstrecken, wenn du was tust. Ihr wisst doch, warum die Taten der Apostel geschrieben wurden. Weil die Apostel etwas taten. Du musst was tun. Nur dann kann auch Gott was tun. Ist das schon mal aufgefallen? Tu, was dir geschenkt ist und lass, wo es so sein mag, Enttäuschungen der Vergangenheit hinter dir und entscheide dich heute Morgen ganz neu zu sagen, ich habe aus der Erfahrung der Vergangenheit keinen Mut mehr gehabt, Zeugnis zu sein oder in irgendeiner Weise unterwegs zu sein, wo Gelegenheit gewesen wäre. Ich wollte nicht wieder enttäuscht werden. Ich wollte nicht zurückgewiesen werden. Ich wollte nicht beschimpft werden. Ich wollte nicht abgelehnt werden. Ich wollte nicht diesen Schmerz durchmachen. Und der Feind hat triumphiert. Und deswegen diese Botschaft, mit der ich auf Land auf Land ab mit diesem Bibeltext unterwegs bin. Die Botschaft ist immer neu, aber der Bibeltext ist natürlich der gleiche. Gott appelliert heute Morgen an dich, von ihm her die Enttäuschung aus deiner Seele und deinem Herzen nehmen zu lassen und aus deinen Gedanken. Und heute Morgen einen ganz neuen Entschluss zu fassen. Ich möchte Erntearbeiter sein. Ich möchte Ernte sehen, die ich vielleicht nicht einnehmen werde. Aber es sei einem anderen durchaus gegönnt, als guter Erntearbeiter zu stehen. Aber ich will die Gewissheit haben, wo ich meinen Beitrag habe leisten können. Der eine sät, der eine begießt, der eine erntet. Nicht alle drei bekommen alles drei. Vielleicht ist es auch nur ein Wechselspiel. Mal bist du der Ernte, der die Ernte hat und der andere hat nur gesät. Aber du musst hineinsehen. Den Acker der Gelegenheiten bearbeiten. Gott möchte die Enttäuschungen dir rausnehmen. Und mit dieser Kraft und diesem Mut, wie die Apostel sagen, nun gib uns Mut und Kraft, dein Zeugnis sein zu können. Möchtest du ein Zeugnis sein, trotz aller negativen Erfahrungen? Geht an die Hecken und Zäunen, aber dazu brauchst du ihn in der Kraft des Geistes. Ablehnung bleibt nicht aus. Jesus hatte Ablehnung und Zustimmung. Du wirst beides haben. Und dann musst du dir aber sofort verinnerlichen. Ich habe gegeben, was mir möglich war zu sagen. Und ich habe keinen Anteil daran, wie die Menschen reagieren. Du musst die Haltung derer, denen du begegnest, respektieren. Viele können das nicht. Und meinen jetzt nochmal rauffahren, nochmal sagen, nein, nein. Du gibst etwas im Angebot. Und dann ist deine Verantwortung weg. Aber Gott wird mal sagen, deine Gelegenheiten hast du nicht genutzt. Und so habe ich kein Wachstum machen können. Denk immer dran, Gott will dich dabei haben. Viele sagen, wo bleibt das Wachstum? Wo bleibt der Zuspruch? Ja, weil die hätten zum Wachstum beitragen können und zur Ernte, sich nicht reagiert haben oder nicht mehr reagieren wollten, weil sie so enttäuscht waren und sich schuldig fühlten. In den Augen Gottes bist du nicht schuldig über das, was du nicht hast gesehen, trotz alles Einsatzes. Dein Einsatz war nicht vergeblich in der Sache des Herrn. Keiner von euch, weder in der Vergangenheit noch in der Zukunft, war ohne Gewinn und ohne Ernte. Nur was zu sehen war, war nicht zu sehen. Was ich übernatürlich tat, wird sich mehr deinen Blick entziehen, als dass du es siehst. Aber tu, entscheide dich heute Morgen. Sag Gott einfach, nimm meine Enttäuschung aus meiner Seele, aus meinen Gedanken und gib da, wo Gelegenheiten sind, Herr, will ich die Gelegenheit ergreifen, ein Zeugnis sein. Und bitte Gott um Weisheit, im richtigen Moment, im richtigen Augenblick, das sagen zu dürfen und zu können, was dran ist, den Menschen so zu geben. Du machst es mit dem einen, der reagiert. Der reagiert so, der nächste reagiert so. Dann sagst du, kein Problem, ich gehe wieder zum nächsten. Ich gehe noch wieder zum nächsten. Ist doch immer egal, wie sie reagieren. Hauptsache, ich habe reagiert auf den Ruf Gottes. Ich möchte Menschen herausfordern, ihren Platz aufzustehen und dass der Geist Gottes mit ihnen dort wirken und handeln kann. Lieg alles ab. Enttäuschungen über sich selbst, über die Menschen, mit denen du versucht hast, dass sie zu Jesus kommen. Das heißt nicht, dass sie nicht kommen werden. Nur sie brauchen ihre Zeit. Wenn du vielleicht denkst, wieso bekehren sie sich nicht, ist Gott schon im Geist, an ihnen zu arbeiten. Aber er hat seine Zeit mit ihnen. Du steuerst das nicht, aber du legst. Ich möchte mit Menschen beten und dass seinem Platz aufstehen, dass der Geist Gottes dir eine Freiheit gibt im Geist. Wie die Apostel sagen, gib uns nun Kühnheit, Mut und Freiheit zu verkündigen. Unabhängig davon, was danach kommt. Du tust, was du tun musst. Du darfst an deinem Platz aufstehen und ich werde für dich beten. Jesus, ich danke dir für diesen Augenblick der Herausforderung und des Redens des Heiligen Geistes. Herr, du kennst jeden Einzelnen in seiner Persönlichkeit, in seinen Erfahrungen, in seinen Vorstellungen, in seiner Selbstreflexion. Du weißt, wie viele Enttäuschungen und Vorgaben ja gemacht wurden, auch in der Initiative. Und man hat nicht so gesehen, was man doch hat gewollt und erwartet. Herr, gib einen tiefen Ruhe und Frieden, dass niemand von denen, die es in der Vergangenheit sich eingesetzt haben, in welcher Weise auch immer, erfolglos waren. Herr, gib eine tiefe Ruhe und Gelassenheit, dass du gesehen hast, dass Dinge bewegt werden sollten und wurden. Herr, ich möchte bitten von Herzen, dass jede einzelne wertvolle Persönlichkeit heute Morgen etwas mitnimmt, was ihnen dient, damit sie zu anderen dienend sein können. Ich bitte, himmlischer Vater, im Namen Jesus, dass das Gehörte im Heiligen Geist versiegelt wird und dass die Versuche und Anläufe des Feindes, das Gehörte und Verstandene wieder zu berauben, nicht gelingt. Ich bitte, himmlischer Vater, dass du Gnade schenkst, dass Menschen Begegnungen haben, in ihrem engsten Kreis, in ihrem Umfeld, aber auch darüber hinaus, dass es Begegnungen des Segens und des Segnens sind. Ich bitte, Herr, auch wenn es nicht so gleich sichtbar wird, was sie gesagt haben, was daraus wird, aber dass sie Gewissheit haben, ihren Anteil haben sie beigetragen, damit du das Wachstum schenken kannst. Herr, ich bitte vom Herzen, dass Menschen gehen in ihren Gelegenheiten, in ihren Möglichkeiten und erkennen, wie sie sind. Und was sie haben, reicht, um für Gott ein Werkzeug und ein Diener zu sein und ein Zeuge zu sein. Herr, gib Zeugniskraft und Zeugnismut gemäß deines Wortes. Rüste aus mit der Kraft, die notwendig ist, auch Dinge auszuhalten in dem Gehen mit dir und im Zeugnis geben für dich. Tue wohl deinem Volk in der Kraft des Geistes, in der Vollmacht des Geistes, in der Güte des Geistes, im Namen Jesus. Amen. Shikurus situru bukuru shandana malakarasi. Shikurus situru bukuru shandana malakarasi. Du bist manchmal wie ein Eigenbrötler. Du bist einer, der so gerne für sich ist und sich aber auch gut selbst beschäftigt hat. Du bist einer, der sich wirklich auch manchmal so verschlossen erscheint und nicht einer ist, der so aus sich herausgeht. Du bist halt einer, der so seinen Weg geht und der es auch schafft, seinen Weg alleine zu schaffen. Du wirst dein Leben in Verbindung mit mir schaffen. Also du wirst mein Licht sein, du wirst ein Zeugnis sein. Du wirst jemand sein, der eine Stimme hat, Menschen auf Jesus hinzuweisen. Du wirst eine laute Stimme haben und du wirst mit Menschen in Kontakt kommen, auf den Plätzen, die ich dir hinbringe und in die Gelegenheiten, die ich dir schaffe, und du wirst einfach zeugnishaft sein. Und du, wenn du von etwas begeistert bist, das kannst du auch, wenn du von etwas überzeugt bist, dann kannst du darüber reden und dann redest du gerne darüber. Und du verstehst auch Überzeugung, deinen Standpunkt zu vertreten, und du wirst den Menschen einfach mir nahe bringen. Du wirst mein Evangelist. Du wirst jemand sein, der an die Hecken und Zäunen geht, der Menschen einfach anspricht, und du wirst dorthin gehen, wo andere sagen, das würde ich mir nicht zumuten. Aber du wirst hineingehen in Bereiche menschliches Dasein, wo andere sich zurückhalten würden. Und du wirst sein gehen und du wirst Frucht bringen und es wird Segen bringen. Ich will dich zu einem Segensträger machen. Ich werde dir ein persönlicher Helfer sein, auch in den Herausforderungen des Augenblicks, in der du steckst. Und du musst dich einfach manchmal ein bisschen mehr anstrengen. Du musst die Dinge ernster nehmen, sag ich mal. Es ist wichtig, dass du jetzt reifst und lernst. Es ist wichtig, sagt der Herr, dass du anerkennst, dass man eine gewisse Art von Ausbildung der Dinge braucht. Und es wird dir helfen. Ich helfe dir dabei. Ich möchte dich einfach herausfordern. Und das wird mein Geist sein. Du wirst plötzlich anfangen, ganz anders auch Prioritäten zu setzen. Und du wirst jetzt in deiner Prioritätenliste da sehen, dass du vorankommst, dass du alles das, was auch man braucht für das Dasein, abschließt und schaffst. Und ich werde dir helfen, du wirst es schaffen. Ich werde dir zur Seite sein und ich werde eine Prioritätenliste deines Lebens führen. Und dann wirst du durch mich so geleitet sein und am Ende feststellen, es war gut so, dass ich das gemacht habe. Ich helfe dir, sagt der Herr, ganz neu die Prioritäten zu sehen, die wichtig sind. Das wird der Geist sein, deinem Herz und deinem Gedanken, und am Ende wird es dir wirklich ein Gewinn sein. Ich möchte, dass es dir gut geht. Dazu musst du auch mal dich im Moment ein bisschen anstrengen und die Dinge wirklich tun, die dran sind, die gefordert sind, und nicht ausweichen. Das wird ein Reifungsprozess sein. Am Ende steht die Gnade und das Können. Du kannst relativ viel, wenn du nur willst. Manchmal ist es eher so, ach, lass die Dinge nicht so laufen, sondern gehen sie an. Mach es. Lass es nicht schleifen. Du bist ein Mann mit Kopf. Du bist intelligent. Du kannst schon wissen, was ist, erkennen. Aber dann denkst du, ach nee, hat noch Zeit. Der Herr sagt, was anliegt, hat jetzt keine Zeit, dass es liegen bleibt. Nimm es auf und tu es. Und ich werde dir dabei helfen, dass du in Anführungsstrichen eine verlorene Zeit nachholen kannst. Weil der Fleiß Gottes und die Gnade Gottes so stark mit dir sein werden, dass du es schaffst, das Verlorene aufzuholen, so möchte ich es sagen. Ich bin willens, dir da zu helfen. Vater in Autorität und Vollmacht des Heiligen Geistes, salbe und segne ich dieses Leben jetzt. Strom der Gnade Gottes fließt, Feuer Gottes fall in Salbung des Geistes, in der Kraft des Herrn, im Namen Jesus. Amen. Schau noch einen Moment in die Runde, ob was ist. Wenn die Dinge dir nicht so schnell werden, dann bist du ungeduldig mit dir. Es muss nicht alles so gleich gelingen. Ich mache dir Mut, sagt der Herr. Auch wenn die Dinge nach deinen Erwartungen dir nicht so schnell und so gleich gelingen, heißt es nicht, dass sie dir nicht gelingen werden. Du wirst immer Ereignisse und Erlebnisse und Herausforderungen stehen, von denen du sagst, ich weiß nicht, ob ich das nochmal hinbekomme. Der Herr sagt, nimm alles wieder auf, mach weiter. Du wirst alles das, was du rüber dich enttäuscht bist und sagst, ich weiß nicht, ich glaube, ich lasse es sein. Der Herr sagt, du musst nichts sein lassen, sondern da, wo du vermeintlich das Gefühl hast, du schaffst es nicht, das ist nicht gelungen. Es würde dir nicht gelingen, es wird dir alles gelingen. Der Herr gibt dir das hier heute Morgen mit. Du wirst immer wieder hören, in einem entscheidenden Moment der Entscheidung, die du treffen solltest. Da wird der Herr dir erinnern an diesen Morgen und sagen, dir wird es gelingen. Ich mache dir Mut, sagt der Herr, dass das, was du zu tun hast und was als Anforderung da ist, dir wird es gelingen. Und ich werde dir helfen. Und es wird eine Lebens- und Glaubenserfahrung sein. Und ein Vertrauen in Gott, egal welche Situation und welche Herausforderung da sein wird, wirst du immer wieder daran erinnert werden, dir wird es gelingen. Und dann wirst du es wagen. Du bist eine, die etwas versucht und es gelingt nicht gleich, dann gehst du nicht wieder ran. Geh ran, sagt der Herr. Ich werde dir zur Seite stehen. Ich werde dir helfen. Und es wird eine gute Glaubens- und Lebenserfahrung sein. Und du wirst anderen davon berichten können, dass du nicht dir vorgestellt hast, dass es gelingen würde, aber Gott hat Gnade dazu geschenkt. Und andere, die es hören, werden für sich selber das für möglich halten. Du wirst damit ein Zeugnis geben. Du wirst eine Zeugnisträgerin sein zu denen, die dich umgeben. Du wirst eine Frau sein, die anderen, die auf dem Weg sind, zu mir zu kommen und zu kommen zu sollen. Einfach über Gott und den Glauben zu sprechen. Du wirst von Problemen und Sorgen und Nöten derer hören, denen du begegnest, die mich nicht kennen. Und dann wirst du es ihnen sagen, dass es möglich ist, dass Gott ihnen hilft. Und sie werden das glauben wollen. Und dann wirst du mit ihnen beten. Deine Vorstellung und deine Einstellung über dich selber ist nicht das, was Gott groß in dir sieht. Du hast viel mehr Potenzial, du hast viel mehr Möglichkeiten, die Gott um dich bereits weiß, als du dir einschätzt. Du musst groß von dir denken. Denke groß von dir. Naja, und der Heilige Geist möchte da einen Bereich deines Lebens ansprechen, der wichtig ist, von Gottes Seite dir darauf hinzuweisen. Denke groß von dir. Und dann wirst du sehen, was da geschieht. Und du wirst mit diesen Menschen ins Gespräch kommen und du wirst mit ihnen beten. Und danach werden sie zu dir zurückkommen und sagen, dein Gott hat mir geholfen. Ich will mehr davon hören. Du wirst Menschen in das Reich Gottes hineinbringen. Durch das, was ich zustande bringe. Du hast viel mehr, als du dir traust. Trau dir mir zu. Hab Vertrauen zu mir. Aus dem Vertrauen zu mir wirst du dir mehr zutrauen. Ich habe vollstes Vertrauen zu dir, sagt der Herr. Und ich werde dir helfen. Vater, segne dieses kostbare Leben. In der Kraft des Geistes, in der Vollmacht des Geistes. Im Namen Jesus. Amen. Bitte sitzen bleiben. Was gibt's denn? Okay. Ich schaue noch einen Moment um mich. Was heißt um mich? Ich schaue hier rein zu euch. Kurze Erklärung. Es ist immer gut, hat man mir gesagt, wenn ich erkläre. Ich kann nicht wie alles selbstverständlich voraussetzen. Vielleicht mag es für hier und da für Einzelpersönlichkeiten ungewöhnlich sein, was in diesem Augenblick passiert war. Es ist so, wenn der prophetische Impuls des Heiligen Geistes anfängt, dann sehe ich Menschen in einem Saal, als sei ich mit denen alleine, egal wie stark oder wie groß die Anzahl der Besucherinnen und Besucher ist. Die Zahl spielt keine Rolle, ob da 50 sind oder 500 oder 5000, ich sehe nur eine Person, als sei ich mit ihr alleine im Raum, obwohl die anderen alle da sind, die ich natürlich auch wahrnehme. Aber ich sehe fokussiert im Heiligen Geist eine Person unter den ganz vielen und spüre, zu dieser Person soll ich gehen. So läuft das, nur zur Erklärung. Und dann ist das mein Auftrag und meine Verantwortung, Dinge so auszusprechen, von dem ich empfinde, ich sollte es sagen. Aber ob das annehmbar ist, brauchbar, hilfreich, weiterführend, dienend und in irgendeiner Weise für diese Person ansprechen, nicht weil ich formulieren kann oder wie auch immer auftrete, das spielt alles keine Rolle, sondern für die Person, muss es entscheidend sein, was ich gehört habe, durch wen und was auch wie auch immer. Aber es hat mir etwas gegeben. Das ist mein Auftrag. Und keinen anderen habe ich. Und ich tue gut daran, das zu folgen, was der Impuls des Heiligen Geistes ist. Das ist das, was Gott als Rechenschaft fordern wird, wenn man es nicht tut. Unbenommen dessen, was dann geschieht. Aber das ist der prophetische Auftrag, den ich habe. Und dem folge ich. Und die Intensität der Zuwendungen oder des Hinwendens, muss man ja eh sagen, Zuwendung ist ja was anderes, die Hinwendung zu den Menschen in den Versammlungen ist immer unterschiedlich und wird von mir nicht gesteuert und geleitet, sondern Heiliger Geist bestimmt die Anzahl, wohin er führt.
Danke, Jesus. Dein Umfeld macht es dir nicht leicht, wenn es um Glauben und Gott geht. Oh, du hast da eine starke Herausforderung, auch insgesamt dessen, was du dort um dich herum hast. Und es fordert deine Seele und es fordert auch deinen Willen und es fordert deine Kraft. Und es ist die Versuche des Feindes, dich aus der Nachfolge, aus dem Glauben, aus der Beziehung zum Herrn herauszureißen. Aber ich werde dich schützen. Und alle Versuche der Vergangenheit, dich in irgendeiner Weise einzufangen, sind fehlgeschlagen, weil ich auf dich Acht habe. Und das ganze Leben durch werde ich auf dich Acht haben. Und der, die auch ein Stück weit Spott oder Ablehnung dir signalisieren, werde ich drumherum kommen, an einem Punkt ihres Lebens, von dem ich weiß, dass er kommen wird, mit dir über zu sprechen, über den Glauben. Und sie werden Hilfe brauchen. Du bist bereitwillig zu helfen, das liegt in deiner Natur, in deiner Persönlichkeit. Du bist einer, der gerne, soweit er es kann, auch bereitwillig ist, wenn man ihn fragt, zu helfen. Das liegt so in deiner Natur. Pass auf, dass du nicht ausgenutzt wirst. Es kann sein, dass Menschen diese Hilfsbereitschaft, die du hast, nutzen wollen, dich auszunutzen. Ich werde darauf aufpassen. Und selbst da, wo du möchtest, Ja zu sagen, zu helfen, werde ich da eine Blockade bauen dir. Und du wirst dich manchmal verwundert in dir zeigen, wieso du da nicht Ja zu sagen wirst, weil ich aufpassen möchte auf dich. Denn du bist in feinster Weise sonst verletzbar und angreifbar, auch in deinem Herzen. Und ich möchte das nicht. Aber du wirst denen, die dir zusetzen, in dem Glauben. Und dich da auch herausfordern. Deine ganze Persönlichkeit werden kommen müssen, weil ihre Situation so sein wird. Und sie werden einfach nichts mehr anderes können, als zu fragen, nach deinem Glauben und nach Gott und wie sie Hilfe erlangen können. Du wirst überrascht sein, wie sie ihr Herz öffnen, welche Gedanken sie äußern werden. Du wirst überrascht sein, die so stark erscheinen, die so hart erscheinen und so groß die erscheinen und so, als seien sie, ja, stärker als du, werden sich als sehr schwach zeigen. Und du wirst ihnen helfen, durch dem, was du dann bekommst, ihnen zu sagen. Ich mache dich zu einem Werkzeug und ich helfe dir und ich bin mit dir. Vater, ich segne dieses Leben, bewahre dieses Leben. Nein zu sagen fällt dir schwer manchmal. Ist auch nicht einfach. Aber mein Geist ist stärker. Und ich mache dir, und ich rüste dich aus mit dieser Kraft, das zu können, weil ich dich bewahren möchte. Vater, segne dieses Leben in der Kraft des Geistes. Du wirst von mir bewahrt bleiben. Das ist meine feste Zusage. Segne ihn, Herr. Um das, was du hast zu tun, wird dir gelingen. Da ist eine für dich persönliche, nicht leichte Zeit im Augenblick der Herausforderung und das, was zustande bringen müssen oder erreichen müssen. Das ist im Moment sehr herausfordernd und sehr schwer und du tust dir ja schwer, so möchte ich das formulieren dürfen in aller Feinheit. Gott wird dir helfen. Du wirst dich überrascht zeigen in dir selber, was auf einmal geht. Unerklärbar. Es läuft durch. Ich werde mich dich offenbaren als ein Gott, der in allen persönlichen Belangen deines Lebens gegenwärtig ist. Das, was dir jetzt noch so schwer in der Herausforderung ist, zu schaffen und zu bewältigen, wird dir leicht gelingen durch meine Gnade und meine Kraft. Herr, in der Autorität des Heiligen Geistes salbe und segne ich dieses Leben jetzt. Strom der Gnade Gottes fließt, Feuer Gottes fall, in Salbung des Geistes, in der Kraft des Herrn, im Namen Jesus. Amen.